Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus voller Vorfreude auf die Bundesliga endlich wieder, denn den DFB-Pokal nimmt ja sowieso keiner mehr richtig ernst. Stuttgart nutzt ihn zur Belastungssteuerung vor Leipzig, rotiert mal eben die komplette Mannschaft durch. Schalke ruht sich nach Liga-Höhenflug in Darmstadt aus. Die Schiris stellen ohne VAR die Arbeit ein und am Ende gewinnen ja sowieso immer die Bayern. DFB-Pokal oder soll man es lassen? Wir diskutieren im Fever-Pitch-Podcast mit dem Fever-Pitch-Kolumnisten Alex Steutel. Hallo Alex.
Hallo Malte.
Wir blicken natürlich gleich noch auf das wahre Topspiel vom Wochenende voraus, das Duell um den Titel Best of the Rest. Aber vorher, teilst du meinen, ich gebe es zu, ein bisschen überspitzten Pokalpessimismus?
Also der Pokal war ja ein bisschen langweilig, muss man sagen, so von den Ergebnissen her. Also die richtige Sensation hat, glaube ich, gefehlt. Und deinen Pessimismus, den beziehst du jetzt wahrscheinlich auf die Schiedsrichterarbeit. Also, dass sie die Arbeit eingestellt haben, würde ich jetzt nicht gehen. Weil es gab ja auch ein paar Entscheidungen, die man dann auch im Köln-Spiel gegen Bayern, die knapp waren, die dann richtig entschieden wurden. Aber grundsätzlich muss ich natürlich sagen, dass ich im Pokal schon immer ein bisschen Phantomschmerz habe, wenn der VAR, und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, warum, keine Ahnung, weißt du, es hat technische Gründe oder will man einfach den Pokal ein bisschen spannender machen, warum am Anfang so und am Schluss so, verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt.
Es geht vor allen Dingen um Kosten und Aufwand, um alle Spielstätten jetzt wirklich VAR-tauglich zu machen. Ist das dem DFB wohl ein bisschen zu teuer, weil alle Spielstätten außer Profibereich müssten ja neu ausgerüstet werden, so Plätze wie in Illertissen oder andere Amateurclubs. Die Kosten wollen sie wahrscheinlich gerne sparen. Deshalb sagen sie, die ersten zwei Runden gibt es das eben nicht. Nur springt ja auch ein bisschen kurz. Was passiert denn, wenn so eine Überraschungsmannschaft mal kommt? Dann muss man denen ja auch helfen und das Ganze nachrüsten. Also ganz verstehen tue ich es auch nicht.
Streng genommen müsste ja, wenn dann Illertissen im Pokalfinale spielt, müsste dann der VAR abgeschaltet werden, weil es ist ja Illertissen.
Das Problem hat man ja zum Glück
das aus haben wir nicht mehr.
DFB-Sicht nicht. Illertissen ja dann gegen Magdeburg, glaube ich, mit 0-3 gescheitert. Aber es ist trotzdem irgendwo aus meiner Sicht nicht so ganz nachvollziehbar. Denn technisch wäre es natürlich möglich und Kohle hat der DFB doch eigentlich auch genug. Aber Kollege Thomas Brügger hat im Kicker geschrieben, wenn in der einen Stadt an der Ampel das Überwachungssystem ausfällt und der Rotsünder dadurch nicht erwischt wird, wird aus Solidarität im Nachbarort dann auch das Ganze deinstalliert. Also das wäre ja ungefähr das Gleiche, weil man könnte ja sagen, in den Profi-Arenen spielen wir mit VAR und in den anderen ja gut, dann eben nicht.
Ja, also mir geht es vor allem so, dass ich die Geister, die ich rief, sozusagen jetzt vermisse, weil ich bin ja Schwabe und wir wollen ja, dass alles ganz genau, akkurat funktioniert und dass auch alles geregelt ist. Und das haben wir ja jetzt zu 99% der Fälle gehabt oder haben wir das jetzt im Fußball. Und dann kommt plötzlich so ein Larifari-Spieltag einfach dazwischen, wo einfach nichts mehr gilt, wie es vorher war. Das finde ich ein bisschen komisch. Und Pitt hat ja in seinem Newsletter geschrieben, dass er das irgendwie auch sympathisch findet, glaube ich, so sinngemäß. Also, ja, das kann man natürlich so sehen und die Leute regen sich alle auf und das ist Fußball. Aber ich sehe das anders. Ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, die Fehler zu minimieren, dann sollte man zumindest da, wo es geht, weiterhin tun. Also warum jetzt bei Köln gegen Bayern kein VAR zum Einsatz kommt, das versteht wirklich kein Mensch, wenn es technisch geht. Dann kann man ja von mir aus sagen, okay, ab dritte Liga abwärts kein VAR aus Kostengründen. Aber so wie es ist, ist es irgendwie ein bisschen komisch. Das kannst du auch jemandem nicht erklären, der sich mit Fußball nicht auskennt. Also das ist folgendermaßen. Also abseits ist ja schon schwierig zu erklären, aber erklär mal jemandem die VAR-Regelung. Oh, und dann erklär mal, warum die VAR-Regelung manchmal greift und manchmal nicht greift. Okay, ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht, daran hängt jetzt nicht das Wohl und Weh des deutschen Fußballs, aber ein bisschen komisch ist es tatsächlich.
Definitiv, aber hattest du nicht auch den Eindruck, dass dieses beispielsweise das Abseitstor der Bayern gegen Köln weniger kritisch kommentiert wurde als sonst diverse VAR-Einsätze, die wir so am Wochenende haben? Man ist relativ schnell darüber weggegangen, hatte ich das Gefühl, und ist dann eben so.
Naja, das liegt daran, dass man weiß, dass egal was der VAR macht, die Bayern sowieso immer gewinnen. Und dann ist es auch egal. Also das ist ja jetzt mal eine ganz andere Besonderheit momentan, dass die Bayern momentan so positiv gesehen werden, liegt ja auch schon daran, dass sie eben dass jeder respektiert, dass die einfach nicht verlieren. Und wenn dann mal ein VAR daneben liegt, kein Mensch wird auf den Gedanken kommen zu sagen, oh, dann hätte, wenn das Tor, dann wäre vielleicht Köln, nee, bestimmt nicht. Dazu sind sie einfach viel zu stark und ich glaube, das wird schon auch gewertschätzt.
Die totale Resignation, alle ergeben sich jetzt schon vorher. Offensichtlich auch der FC Schalke 04, denn ob mit VAR oder ohne, der hätte wahrscheinlich gegen Darmstadt auch nichts retten können. Die kamen ja ganz ohne Schiri-Fehler damit 0-4 unter die Räder. Kannst du dir das erklären? Schonen die sich vielleicht für den Aufstiegskampf und sagen Doppelbelastung?
Das ist es.
Brauchen wir nicht.
Das ist es. Also ich glaube, die Darmstadt, das ist ja, also Darmstadt ist ja jetzt auch nicht ein Kegelverein, so, ne? Die spielen ja auch ziemlich gut momentan. Genau. Und im Pokal ist ja bekanntlich alles möglich und da passieren ja die verrücktesten Dinge und das war wahrscheinlich diesmal der Grund. Also das andere Spiel, ich gebe zu, ich habe es nicht 100 Minuten lang angeguckt, aber das andere Spiel letzte Woche, das habe ich Teile davon gesehen und da muss man schon sagen, dass Schalke super gut drauf ist und echt einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat und also ich persönlich freue mich total, dass Schalke womöglich nächste Saison wieder in der Bundesliga spielt. Ich habe, ich glaube auch, dass 99% der Leute, mal die Dortmunder ausgenommen, sich auch freuen. Ich sage nicht 100% der restlichen, weil das habe ich nämlich geschrieben an meiner letzten Kolumne und dann habe ich wutentbrannt zwei Mails bekommen von Fans, die gesagt haben, niemals im Leben gönne ich der Schalke und ich bin aber auch kein Dortmunder. Aber egal. Also Schalke ist schon echt gut drauf. Da, also dass man 4-0 gleich unter die Räder kommt, wahrscheinlich ist es so eine Pokaleigenheit, also wenn es mal, wenn mal alles im Bach runtergeht, dann ist es auch egal. So.
Ja, vor allem den Pokal hätten sie sowieso nicht gewonnen, aufsteigen wollen sie aber gerne und angesichts der doch nicht so großen Kaderbreite vielleicht auch ganz clever, sich da ein bisschen dann Belastung runterzunehmen.
Vielleicht.
Schauen wir mal, was da so geht. Fehlende Kaderbreite beim VfB Stuttgart offenbar nicht vorhanden. Der spielt zweimal innerhalb von wenigen Tagen gegen Mainz 05 mit zwei komplett verschiedenen Mannschaften. Stuttgart, deutsche Chelsea?
Also das ist wirklich unfassbar. Also ich weiß gar nicht, ob es das jemals gegeben hat. 21 Spieler eingesetzt in der Stammformation in zwei Spielen. Ich glaube, Undav, also eigentlich wären es ja 22 gewesen, wenn Undav nicht noch zum Einsatz kommen müssen, wegen Verletzung. Das ist aber auch ein Zeichen dafür, wie weit Stuttgart eigentlich schon ist, ne? Dass die so weit, so unberechenbar sind auch, dass die, egal mit wem sie spielen, eine gute Leistung bringen und dass sie auch mit der, auch taktisch ja total flexibel sind, ne? Die spielen mal mit Dreierkette, die spielen mal mit Viererkette. Und das ist, also als ich das gelesen habe, habe ich erst so gedacht, ey, schenken die jetzt den Pokal ab oder wollen die sich darauf konzentrieren, die Champions League sich zu qualifizieren? Aber dass da wirklich 10 neue Spieler auf dem Platz stehen, das, also ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals in der Form auf dem Level gegeben hat. Und wie das dann auch funktioniert hat.
Ne? Hat ja funktioniert. Die waren ja noch souveräner als dann jetzt am Wochenende gegen Mainz. Da war es ja ein bisschen zäher im Bundesligaspiel. Ja. Ich habe noch eine andere mögliche Erklärung. Vielleicht hatten die Stuttgarter eigentlich auch alle Angst vor Dominic Kohr, denn Dennis Undorf hat ja gestern noch bei Sky gesagt, der ist ja bekannt dafür, Leute zu verletzen. Die wollten einfach nicht. Der hat keine gefunden, der Hoeneß.
Freiwillige vor und dann haben alle so Nägel gekaut und das Telefon rausgezogen und dann sind halt 11 übrig geblieben. Ja, Kohr ist natürlich auch einer meiner in Anführungsstrichen Lieblingsspieler. Ich weiß gar nicht, wie nah jetzt schon Effenberg kommen ist, was die gelben Karten angeht.
Viel ist da kein Platz mehr
drin. Das ist nicht mehr viel.
Geht in die Richtung.
Also, das ist schon beeindruckend. Der Typ, der mäht alles nieder, was da rumläuft. Aber gut, ich glaube nicht, dass das der Grund war. Wie gesagt, ich finde es schon beeindruckend. Stuttgart ist schon irgendwie hat eine super Entwicklung gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe mir mal die Paarungen angeguckt bisher. Die haben auch bis jetzt wirklich ganz viele schwache Gegner gehabt. Also sie haben quasi das gesamte untere Drittel oder die untere Tabellenhälfte bespielt bisher. Und im Europapokal sind sie ja nicht so wahnsinnig erfolgreich. Insofern muss man vielleicht noch ein bisschen mit angezogener Handbremse loben. Oh, das ist ein schönes Bild, oder? Mit angezogener Handbremse loben. Deswegen noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber also der Move diese Woche, der war schon beeindruckend. ich schon sagen.
Leipzig, du hast es gesagt, der erste richtige Top-Gegner, was man bei Leipzig ja vor ein paar Wochen auch noch nicht gesagt hat, aber oder gedacht hatte. Wir haben es ja in der vorletzten Woche, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal ausführlich thematisiert, Leipzig ein bisschen genauer auseinandergenommen. Also die haben ja auch eine starke Entwicklung. Es sind im Grunde die beiden Mannschaften der Stunde sozusagen, die jetzt aufeinandertreffen zu einem wirklich richtigen Härtetest.
Leipzig ist auch, habe ich gesehen, die einzige Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte, glaube ich, die in einer Hinrunde 0-6 verliert und 6-0 gewinnt. Und tatsächlich muss man sagen, also ich hätte es echt nicht gedacht.
Obwohl die natürlich auch fast Bayern-like sind, wissen wir ja.
Ja.
Nicht viel schlechter sind.
Ja, also ja, zumindest was Sandro Wagner Einschätzung angeht. Also ich hätte es nicht gedacht, weil als Ole Werner verpflichtet worden ist im Sommer, habe nicht nur ich, sondern wahrscheinlich haben auch viele Leipzig-Fans gedacht, Moment mal, wir wollen doch eigentlich uns etablieren, wir wollen doch Champions League spielen, wir wollen doch ein internationaler Top-Club werden. Wieso kommt denn jetzt Ole Werner? Haben sie den falschen Werner geholt? Oder bei den anderen haben sie ja auch geholt. Das ist ja dann ein anderes Thema. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wenn man überlegt, also die haben Ole Werner geholt, die haben für fast 200 Millionen Euro Spieler verkauft, die haben 60 Millionen Euro Transferplus gemacht, also die haben nicht mal irgendwie das ganze Geld wieder ausgegeben, die haben viele Spieler gehört, wo man jetzt nicht gleich gedacht hat, wow, so. Mhm. Und dann hatten sie das erste Spiel gegen Bayern, da war eigentlich das Kapitel schon erledigt für viele. Und dann haben die sich aber richtig... Dann haben die richtig angesetzt. Ich meine, jetzt sieben Siege in 8 Pflichtspielen seither. Mhm. Spielen irgendwie total interessanten Fußball. Haben eine junge Mannschaft, haben auch viele junge Spieler, die von hinten kommen und drücken. Sinn habe ich auch nachgeguckt. In keiner Statistik eigentlich auf Platz 1. So, die können halt alles irgendwie ganz gut. Und da muss man schon sagen, das ist echt sehr, sehr beeindruckend, was die machen. Und jetzt natürlich die goldene Frage, wer ist denn da jetzt sozusagen am Wochenende der Favorit? Ne? Also die Stuttgarter, ja, die alle die links wie rechts können sozusagen, aber die noch keinen großen Gegner besiegt haben die Saison. Oder Leipzig, die einen richtigen Lauf haben, die richtig eine eigene neue Spielidee offenbar haben, die einen guten Trainer haben, der die Mannschaft begeistert und die irgendwie momentan, ja, die eigentlich ein bisschen die Nase vorne haben. So. Mhm. Was denkst du? Was hast du getippt?
Oh, ich habe noch nicht getippt. Das ist ein guter Hinweis, dass ich das auf jeden Fall diese Woche wieder mache, nachdem ich mal 3 Wochen irgendwie das immer wieder vergessen habe und mir das immer sonntags einfiel. Vor dem letzten Spiel, verdammt, du wolltest getippt haben. Ja,
und dann hast du sonntags noch schnell die Spiele getippt, oder?
Ja, es ging ja dann leider nicht mehr. Dann konnte ich immer nur 1 noch tippen und war dann davon abhängig, dass ich nicht mit 0 Punkten rausgehe, wie das letzte Spiel dann ausgeht. Aber meistens lag ich dann auch daneben. Also meine Platzierung möchte ich im Moment gar nicht wissen in der Tipptabelle des FIFA-Pitch-Tippspiels. Bist du Top 10 oder irgendwie weiter vorne? Oder?
Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ich bin in dieser Saison eigentlich ganz gut unterwegs, aber jetzt nicht spitzenmäßig gut unterwegs. Ich bin auch in so einer privaten Tippspielgruppe und ich habe gerade nachgeguckt, ich habe 3-2 für Leipzig getippt und das, natürlich, obwohl ich Schwabe bin, aber das ist ein anderes Thema.
Du bist ja Kickers-Fan.
Ich bin eigentlich Kickers-Fan, ja, aber ich sympathisiere jetzt natürlich auch ein bisschen mit Leipzig. Mir gefällt es, was die machen, mir gefällt es, dass die irgendwie ganz anders als sonst sind und irgendwo habe ich auch gehört, dass die Fans es auch sympathisch finden oder die Analysten, dass die Spieler nicht mehr so viel am Boden liegen und es nicht mehr so eine Ich-AG ist und dass die alle miteinander so richtig, wie es halt im Fußball sein muss.
Ja, das ist tatsächlich auch die Auswechselspieler oder die im Moment nicht im Kader stehen oder nicht auf einer Stammformation stehen, mucken nicht auf, sondern was man so hört, die geben Gas und versuchen eben einfach die Mannschaft zu unterstützen oder eben dann selbst in die Truppe dann wieder reinzukommen durch Leistung und nicht durch Worte. Und das ist schon was dann auffällt und was ein bisschen anders ist als vielleicht auch noch in der letzten Saison, wo es ja doch mal so ein paar Scharmützel gab. Also das wirkt sich wirklich positiv aus. Den Mega-Umbruch bei Leipzig hattest du angesprochen, aber bei Stuttgart ja auch. Ich meine, du verlierst Woltemade, du verlierst Mio, da sind ja das Nummer 2 von ein paar Namen. Hast auch ordentlich viel Geld in die Kasse damit gekriegt. Aber auch das, genauso wie den langfristigen Ausfall von Demirovic aktuell, das scheint ja zumindest gegen die Gegner, die sie bisher hatten, jetzt nicht unbedingt ins Gewicht zu fallen. Also auch da sind sie sehr durch das Kollektiv und diese diesen breiten Kader in der Lage gewesen, das wegzustecken.
Ja, total. Und das spricht natürlich für den Trainer dann auch, wenn es nicht an einzelnen Spielern hängt, so die dann den Unterschied machen, sondern wenn irgendwie alle alles können. Das ist super und sehr, sehr beeindruckend. Und aber das einzige Manko ist, wie gesagt, dass Stuttgart noch keinen so richtigen Knaller abgeliefert hat, aber das könnte ja jetzt am Wochenende. Wobei jetzt Leipzig gegen Stuttgart ist ja jetzt auch nicht der absolute Superknaller, so vom hört sich nicht so an.
Nee, aber wenn du auf den wirklichen Superknaller guckst, Bayern gegen Bayer aktuell auch nicht. Vielleicht von den Namen und mit dem Renommee der Vergangenheit, aber so stand jetzt eigentlich auch nicht. Also von daher ist es schon das beste Spiel, was die Tabelle
bisher gibt. Absolut. Also in der Quersumme der Tabellenposition ist das, ist ja immer dieses Spielchen, ne? 2 gegen 3 ist 5, 1 gegen 5 ist 6, also ist das Top-Spiel. Mathe-Grundkurs und Abi. Finde ich auch erst recht. Also Bayer Leverkusen oder Bayern gegen Bayer, das wäre vor einem Jahr noch irgendwie der Knaller gewesen. Und jetzt hat aber Leverkusen so viel eingebüßt. Ich habe mir mal die Wettquote angeguckt. 11:1 für einen Auswärtssieg von Leverkusen. Das ist schon richtig krass, ne? Dafür, dass die Meister waren. Aber irgendwie ist gefühlt, was ich eingangs schon gesagt habe, gefühlt zweifelt eh kein Mensch daran, dass Bayern eh ihr Ding da oben machen. Ja. Und das Rest ist halt Restprogramm so, ne? Leipzig, Stuttgart, Dortmund, Leverkusen. Wer wird da irgendwie sich direkt qualifizieren? Wer muss irgendwie Europa League und so weiter und so fort? Ist eigentlich ein bisschen schade, auch wenn man sich mal die Mannschaftswerte so anschaut. Also ich glaube, Leipzig als Tabellenzweiter, die Mannschaft, glaube ich, Marktwert von 300 irgendwas Millionen und die Bayern fast eine Milliarde. Das ist halt schon richtig krass. So, da ist schon eine riesengroße Lücke. Also deswegen müssen wir uns halt auf sowas stürzen jetzt, auf das Duell Zweiter gegen Dritter. Und keiner denkt, glaube ich, so richtig daran, dass die Bayern oder glaubt wirklich daran, dass die Bayern da irgendwie mal stolpern könnten oder dass es nochmal spannend werden könnte.
Es gibt aber eine Statistik, wo Stuttgart vor Bayern liegt. Und zwar, wenn es darum geht, die zweite Halbzeit sich anzugucken. 45 Minuten, die zweiten 45 Minuten, wenn man sich auf die beschränkt, hat Stuttgart in dieser Saison 21 Punkte gesammelt, der FC Bayern nur 19 und Leipzig sogar nur 11.
Ja, das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass die Bayern immer wie so eine Dampfwalze über ihre Gegner drüber gehen und sich dann in der zweiten Halbzeit schonen fürs nächste Spiel. Ja, also Bayern ist schon, also gut, wir wollten jetzt eigentlich über Leipzig-Stuttgart reden, aber Bayern ist, wenn ich drüber nachdenke, auch in Köln wieder, das ist echt Wahnsinn, ne, diese Mannschaft. Also Olise rechts, Kane, und wenn du überlegst, dass da eigentlich noch so Leute wie, ich sage es mal, Musiala fehlt. Also jeder würde sagen, ja klar, ist Bayern jetzt nur Zweiter, weil der beste Spieler ist ja lange verletzt und so weiter. Mhm. Aber der beste Spieler eigentlich ist verletzt und trotzdem ziehen die da so durch und gewinnen jedes Spiel. Torverhältnis 26 plus, das ist echt schon richtig krass, ey. Da kannst du bei der HSV nicht mithalten.
Wenn jetzt der Diaz nochmal richtig treffen würde, dann...
dann wird es richtig interessant werden. Aber er trifft auf jeden Fall häufiger als Timo Werner. Jetzt wollen wir den Kreis mal wieder schließen hier, ne?
Den Schwenk zu machen zurück zu einem, der ja wirklich mit beiden Vereinen dann auch schon... ja, gearbeitet hat, bei Stuttgart letztlich bekannt geworden, dann zu Leipzig.
Verstehst du das, wieso Timo Werner von einer Sekunde auf die nächste irgendwie, der gewinnt die Champions League, der ist irgendwie, der schießt Tore, der ist Nationalspieler und plötzlich, zack, weg.
Ich fand ihn nie so gut, wie er gemacht wurde. Also da dachte ich immer schon, ja, ist okay, aber so den überragenden Stürmer fand ich ihn nie. Ich mag auch diesen Spielstil oder diese Art, wie er mit dem Ball umgeht. Einfach optisch ist das nicht so meins, aber vielleicht ist da auch ein bisschen Vorurteil drin gewesen. Aber so gut, wie er gemacht wurde, fand ich ihn nie, aber so schlecht, wie er jetzt ist, ist er auch nicht.
Gar nicht, ne? Ich meine, der hat eine Einsatzminute bisher in dieser Saison. Ja. Muss man sich mal vorstellen, der hat die Champions League gewonnen. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt für die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, Carsten Janker, der hatte auch sowas mal, der war auch plötzlich von der Bildfläche verschwunden und traf das Tor nicht mehr. Ist das eine Krankheit oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Vielleicht hat ein Stürmer nur eine gewisse Anzahl an Toren drin. Ich will jetzt nicht sagen, 1000 Schuss, dann ist Schluss, das ist was anderes, aber
Nur so als die Frage wäre dann, wie viele hat Kane noch auf dem Kasten?
Ja, oder der ist im Sheet-Modus, man weiß es nicht.
Also Cristiano Ronaldo hat ja offenbar die 1000, die von dir erwähnten 1000.
In
jeglicher Hinsicht. Hat er bald. Er geht schon stramm drauf zu. Aber, na gut, also die Leipziger haben auf jeden Fall eine super Mannschaft. Baumgartner ist natürlich auch top mit seinen 5 Toren. Das geht von hinten bis vorne, ne? Also Gulaschi im Tor, top. Abwehr, top. Die Neuen, die Jungen, top. Also man weiß ja teilweise gar nicht so genau, wie man die aussprechen soll, ne? So jung und so neu sind die. Aber wo die alle ausgegraben haben, da muss man schon auch mal sagen, top Scouting, top Management, natürlich auch top am Ende des Tages Entscheidung, Ole Werner zu holen, ja angeblich von Jürgen Klopp vorangetrieben und angeblich telefonieren die ja auch ganz häufig miteinander oder gibt Tipps. Dann hat ja auch mal der Klopp sein Gehalt gerechtfertigt in Leipzig und kann dann nach Liverpool. Nee, macht er nicht. Also auf jeden Fall hochinteressant, was da gerade passiert. Ich bin ja eigentlich so ein bisschen, schiele ich immer noch auf Dortmund, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, weil bei denen es ja eigentlich auch gut läuft. Es wäre eigentlich eine richtig geile Bundesliga-Saison, wenn die blöden Bayern nicht wären, ne? Fällt mir gerade ein.
Man könnte auch sagen, wenn die anderen auch mal konsequent durchziehen würden, obwohl zum Teil haben sie es ja gemacht, viel vorwerfen können sie sich ja nicht. Ich gucke gerade mal, Dortmund eine Niederlage bisher, ja, gegen Bayern, genau.
Ja.
Ne? Die Leipziger auch gegen Bayern, eine Niederlage gegen Bayern. Ja. Okay.
Leverkusen auch eine Niederlage, also am Samstag.
Ja, das wäre dann die zweite.
Aber guck mal, Leipzig 19, Stuttgart 18, Dortmund 17, ja. Leverkusen 17. Aber das wäre die Top-Bundesliga. Kann man die Bayern nicht irgendwie überreden, woanders mitzuspielen?
Doch, die Europa League.
Doch, in der Super League.
Ja.
Oh, ja. Aber andererseits macht es halt schon auch Spaß, denen zuzugucken. Auch wenn es echt wieder mal voll auf die Spannung geht irgendwie. Oh, weiß nicht so. Wir wollen doch nicht wieder eine Saison, wo wir nur am letzten Spieltag gucken, kommt jetzt Mainz oder Heidenheim in die Relegation oder irgend sowas Komisches, oder?
Oh, im Moment sieht es ja gut, Relegation, da hast du recht, weil Gladbach, traust du denen noch irgendwas zu?
Momentan überhaupt nicht, nee. Ich hatte ja Gladbach, also meine Saison war ja die letzte Saison, weil ich ja bin ja ein Dauerkritiker von Gladbach, schon seit langer Zeit. Und als ja letzte Saison war ja das Auftaktspiel, glaube ich, Leverkusen gegen Mönchengladbach. Und dann hatte ich ja geschrieben, das sei ungerecht, weil das sei ein Freilos für Leverkusen. Dann habe ich auch Fanpost gekriegt, ganz viel. Und dann habe ich mich dazu durchgerungen oder aufschwatzen lassen, eine Wette mit einem FIFA-Pitch-Leser, der gesagt hat, ich wette, dass Mönchengladbach unter die ersten 9 kommt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, das ist echt leicht verdientes Geld. Und habe dagegen gehalten. Und deswegen war ich halt die ganze, denn die hatten ja so eine Phase, wo sie ja auch mal ein bisschen besser waren. Und da habe ich ein bisschen geschwitzt. Und dann hatte sie mir eigentlich für diese Saison auch angeboten. Aber ich dachte irgendwie, ich weiß nicht so recht, die schmeißen bestimmt bald den Trainer raus. Weil ich dachte, solange der Trainer auf der Bank sitzt, so eine sichere Bank für meine Wette. Und Polanski ist ja nun wirklich, also das wundert mich jetzt auch, der hat ja bis jetzt wirklich noch gar nichts gerissen. Oder hatte gar nichts gerissen. Momentan traue ich dir nichts zu. Also da ist ja auch alles durcheinander geraten. Also da müsste jetzt nochmal was passieren, damit da eine Aufholjagd gestartet wird.
3 Punkte haben sie im Moment auf der Habenseite. Also das ist dann schon wirklich sehr, sehr wenig. Ein weniger noch als Heidenheim. Wer glaubst du denn, wird sich länger im Amt halten? Polanski oder Sandro Wagner in Augsburg oder Paul Simonis in Wolfsburg?
Ui, also Sandro Wagner. Ich weiß nicht. Das tut mir ein bisschen weh, so, weil der Typ ist ja wirklich eigentlich total interessant und witzig und wortgewandt und ich sage immer, der ist wie ich früher bei meiner Führerscheinprüfung, ne? Also Theorie war ich super, praktisch bin ich durchgeflogen so und habe es erst im zweiten Anlauf geschafft und er ist ja jetzt sozusagen, Augsburg ist ja sein erster Anlauf im Profigeschäft. Man muss dazu sagen, dass wenn man das Spiel Augsburg gegen Leipzig gesehen hat, nach vorne war das gar nicht schlecht von Augsburg, nur die Leipziger haben halt wirklich das Maximum rausgeholt. Hinten sind die halt erdenschlecht. Also bräuchten vielleicht einen Abwehrtrainer oder irgend sowas. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Polanski wird das dann nicht mehr lange machen. Aber in Wolfsburg auch nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es ja eine Entlassung, wo wir dann die Linie, die VAR-Linie anlegen müssen, um zu gucken, wer zuerst entlassen wurde.
Ich wollte gerade sagen, es sind ja schon Trainer nach für mehr entlassen worden beim VfL Wolfsburg. Ich erinnere da nur an, ja, da waren diverse, die relativ schnell dann geflogen sind. Marc van Bommel ist ein so ein Beispiel, der dann auch sehr schnell, übrigens auch ein Niederländer, wie Paul Simonis.
Tja, aber Wolfsburg ist auch wirklich, Wolfsburg ist, glaube ich, von den 18 Mannschaften, die mich am 18. wenigsten interessiert. Das tut mir wirklich leid, aber die haben ja wenigstens, also seit die Meister geworden sind, wo sie wirklich tollen Fußball gespielt haben, wenigstens, und irgendwie eine spannende Mannschaft hatten und einen lustigen Trainer, Felix Magath, seitdem ist das ja auch total interessant, wie die spielen so. Also das ist auch nicht begeisternd und ich weiß nicht, ist nicht meins so. Dann lieber mit Augsburg irgendwie ein bisschen Drama oder Heidenheim, den Frank Schmidt beim Leiden zuschauen.
Ja, du hast so, ja schon, hast ja neulich Frank Schmidt, über Frank Schmidt auch geschrieben, ne? Wenn sie den entlassen, was wolltest du dann machen?
Dann gehe ich auf die Straße. Richtig. Der muss bleiben. Der Typ ist wirklich großartig. Ich meine, der ist seit über 17 Jahren sitzt er da auf der Trainerbank. Der ist in Heidenheim geboren. Der Typ leidet wie ein Hund, das muss man sich mal angucken, ne? Wie der da sitzt und so. Aber das ist halt Heidenheim, da steigen sie halt ab. Das ist ja nicht keine Riesenüberraschung. So, da muss man den Trainer auch mal mitnehmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie in Heidenheim irgendjemand daran denkt. Selbst der Bayern-Fanclub in Heidenheim denkt da wahrscheinlich nicht dran, den zu entlassen. Also Frank Schmidt finde ich auf jeden Fall super. Solche Geschichten mag ich total, weil das sind halt echte Geschichten.
Ja, vor allem auch ein absoluter Sympath und jemand, der einfach auch der Liga mit seiner Mannschaft gut tut, auch wenn es natürlich sportlich dann irgendwann nicht mehr läuft. Aber sie haben ja für sehr viel Spaß gesorgt, überperformt im ersten Jahr dann mit der Conference League-Teilnahme, sich da vielleicht auch ein bisschen übernommen. Ja, aber lass uns nochmal den Schwenk rüber machen zu von Heidenheim auf Leipzig. Von der Beliebtheit bei vielen
sind da von der Entfernung dazwischen. Von der Entfernung ist aber nicht so viel, glaube ich. Ja,
das
ne?
Stimmt, das geht dann gerade noch. Aber wenn du da nochmal drauf guckst, wenn wir vor allen Dingen auch die letzten Ergebnisse angucken, da haben die Stuttgarter die letzten 4 Pflichtspiele gewonnen, haben auch das letzte Duell im Mai letzten Jahres für sich entschieden. Das war übrigens die letzte Heimniederlage der Leipziger.
Das ist auf jeden Fall ein Angstgegner. Und manchmal, so komisch es ja ist, aber manchmal geht oder oft geht sowas ja dann auch in Erfüllung quasi, dann passiert es wieder. Und bei Leipzig muss man ja auch dazu sagen, so sehr ich die jetzt gerade gelobt habe, letzte Saison genau um diese Zeit hatten die mit Marco Rose sogar einen Punkt mehr als jetzt. Und dann ging es richtig bergab. So, also das ist vielleicht auch noch ein bisschen früh, so nach 8 Spieltagen, da allumfassend irgendwie zu sagen, okay, das wird was. Wobei es gibt ja auch Statistiken, die das dann so hoch und runter rechnen. Und laut Statistik sind die, glaube ich, zu über 90% im Europapokal nächste Saison, weil es dann noch nie sowas gegeben hätte, so ein Absturz und so weiter. Aber also ich finde es gut. Ich finde es gut, dass der Werner da so sein Ding macht, dass die so eine neue Bescheidenheit haben, dass die so einen neuen Spielstil haben, dass sie so junge Spieler haben, so sympathisch daherkommt und jetzt nicht einfach irgendwelche teuren Legionäre gekauft haben für das Geld, das sie eingenommen haben. Das finde ich alles wunderbar. Und ich weiß, ich kann momentan jetzt nicht irgendwie was Negatives gegen Leipzig, aber auch gegen Stuttgart nicht. Insofern ist es eigentlich ein ganz interessantes Spiel. Eigentlich ist es ein klassisches Unentschieden.
Ich wollte sagen, deshalb glaube ich nämlich auch, dass es 2-2 ausgeht. Ich hatte vorhin mich um die Antwort gedrückt, aber das wäre so mein Tipp gewesen. Aber Ole Werner könnte tatsächlich sogar einen Startrekord aufstellen, wenn er am Samstag gegen Stuttgart dann eben gewinnt. Und dann hätte er die Bestmarke bisher, glaube ich, Saison 16-17 von Ralf Hasenhüttl übertroffen.
Nicht schlecht, ja. 22 Punkte wären das dann nach 9 Spielen. Das ist nicht so schlecht. Und mit eigentlich relativ wenig gut, Torverhältnis haben die anderen aber auch kein so besonderes, sehe ich gerade. Ich habe jetzt mal kurz drauf geguckt. 16 Tore ist schon okay soweit.
Oh, plus 7, das ist auch mit die beste. Ja, plus 8 hat Borussia Dortmund, aber plus 7 hat sonst auch Leverkusen. Also das ist schon nach Bayern plus 26, du hattest die Zahl vorhin zitiert, schon der beste Wert.
Ja.
Das ist es schon.
Tja.
Ja, vor allen Dingen auch defensiv. Seit dem Bayern-Debakel nur noch 3 Gegentore kassiert.
Krass, ja.
Unter anderem gegen den HSV 1.
Der HSV. Wir haben überhaupt nicht gegen den HSV geredet. Was ist los? Stimmt,
was ist da los? hatten wir vorgestern im Podcast. Ausführlich. Könnt ihr alle nochmal nachgucken und nachhören bei YouTube oder im Podcatcher eurer Wahl. Da haben wir den HSV auseinandergenommen.
Ich habe auch schon, ich glaube, bald laufen erste Leute hier mit T-Shirts rum. Pokal-Achtelfinalist HSV. Pokal-Achtelfinalist 2025.
Robert Glatzel, Fußballgott.
Aber jetzt spielen sie in Köln. Eieieiei.
Oh, ja. Was tippst du da denn als alter HSV-Sympathisant mit Leider?
Oh Gott. Also Köln ist ja schon auch eine der Mannschaften, die super beeindruckend sind diese Saison, ne? Muss man sagen. Also ich habe 2-1 für Köln getippt, gerade nachgeguckt.
Wenn die so loslegen wie zum Start gegen die Bayern und vor allen Dingen so auf die Hölzer geben, eieiei.
Ja, Köln ist ja eigentlich bisher, wenn ich mal so gucke, die Überraschung der Saison, Platz 8. Für einen Neuling ist nicht schlecht. Ja, und da heißt, aber es ist halt echt so, ich weiß nicht so, ob auf Dauer der HSV da in der zweiten Liga so vor sich hin leidend, ob das nicht spannender war, als so jetzt so im Mittelfeld rumkraxeln, keine Ahnung. Aber wenn sie jetzt verlieren, dann haben sie ja womöglich wieder Abstiegssorgen.
Ja, es wird doch nicht langweilig. Es wird doch trotzdem irgendwelche Themen geben rund um den HSV, die du verarbeiten kannst in Kolumnen und die du als Sympathisant dann auch zum Mitleiden nutzen kannst.
Das stimmt. Das stimmt allerdings.
Da sind wir mal gespannt. Ich werde auch das tippen. Ich tippe mal für den HSV.
Du tippst auf Auswärtssieg tatsächlich. Auswärtssieg.
Das wäre der erste in dieser Saison, aber ich tippe da mal drauf. Im Pokal haben sie ja schon 2 Auswärtssiege gefeiert.
Ja, wenn der Glatzel jetzt wieder. Der Glatzel, der Trainer hat ihn geweckt mit seiner Verbannung auf die Tribüne und jetzt ist er wieder da.
Glatzel wegen, bei mir. Aus Sympathie. Den Gag versteht nur, wer bei YouTube guckt.
Ich habe auch ganz kurz überlegt, ja, aber.
Ja, es war ein bisschen um die Ecke, aber. Ja, ich hoffe, wir waren nicht zu viel um die Ecke heute für unsere Podcast-Hörer. Gebt doch gerne mal ein Feedback unter dem Podcast. Bei YouTube geht das auf jeden Fall. Da könnt ihr uns gerne mal kommentieren, ein bisschen Anregung geben, wie wir das Ganze noch anders aufziehen könnten. Aber ich denke mal, Unterhaltung war dabei. Alex, ich danke dir und ein schönes Fußballwochenende.
Ich danke dir. Dir auch. Tschüss, Malte.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.